Wenn man meint, es geht nicht schlimmer, muss man erkennen, doch geht. Als die führenden deutschen Wirtschaftsforscher vor Monaten ihre Voraussagen für die wirtschaftliche Entwicklung 2025 verkündeten, schockten sie damit Gesellschaft und Politik. Das IFO-Institut aus München, das mit dem Geschäftsklima-Index auch Stimmung ermittelt, sagte ein Wachstum von 0,2% voraus. Nur um dieses nun sogar noch zu halbieren. Nach Trendumkehr jedenfalls sieht das nicht aus. Das scheint nun auch die Bundesregierung in Gänze so zu sehen und betont den Vorrang der Wirtschaftspolitik. Es braucht ein neues Mindset, einen Stimmungswandel. Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft lautet deshalb jetzt die Devise. Und durch den Herbst der Reformen soll nun alles besser werden. Beginnt jetzt der Aufbruch? Gelingt es, die deutsche Wirtschaft vor dem weiteren Abstieg zu bewahren? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio sehr herzlich Gitta Connemann von der CDU, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und Vorsitzende der Mittelstandsunion. Herzlich willkommen. Ebenso herzlich begrüße ich Daniela Schmidt von der FDP, Wirtschaftsministerin im Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen auch an Sie. Frau Connemann, die Stimmung, so sagt man immer, ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Stimmung in Wirtschaft und Gesellschaft sind aber getrübt. Das hat viele Gründe, Kriege, Handelsbeschränkungen, die Nachwirkungen der Pandemie, aber auch hausgemachte Faktoren. Wie wichtig ist gute Stimmung und Zuversicht?
Das kennt jeder von sich selbst, dass natürlich mit einem Lächeln auf den Lippen und Optimismus vieles leichter geht. Und so ist es in der Wirtschaft auch. Das heißt, Wirtschaft braucht Zuversicht. Wirtschaft braucht aber natürlich nicht nur Stimmung, sondern auch gute Rahmenbedingungen. Und Wirtschaft braucht Sicherheit. Und natürlich hat jetzt unter anderem Unsicherheitsfaktoren wie die Trumpschen Zölle, die ja sehr unvermittelt auch die Wirtschaft getroffen haben, dazu geführt, dass eine Unsicherheit noch vertieft worden ist. Die Rahmendaten waren ja nicht gut, auch zu Beginn des Jahres. Und deswegen muss es unsere gemeinsame Anstrengung auch sein, Deutschland nach vorne zu bringen. Denn am Ende steht und fällt mit Wirtschaft alles, auch der Sozialstaat.
Wie hilfreich ist es, wenn den Ankündigungen keine direkten Taten folgen?
Es folgen ja Taten. Also wir sind jetzt 4 Monate, genau 123 Tage im Amt. Auch wenn manche den Eindruck haben, es sei schon sehr viel länger, aber es sind nur 4 Monate. Und in dieser Zeit sind 2 Haushaltsentwürfe gefertigt worden. Es sind 63 Gesetzgebungsvorhaben abgeschlossen oder auf den Weg gebracht worden. Darunter unter anderem jetzt auch im Kabinett die Erniedrigung der Energiepreise durch Netzentgelte, Gaspreisumlage, Verstetigung auch der Energiesteuer. Aber auch Themen wie der Investitionsbooster, das heißt also steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu verbessern.
Da kommen wir gleich noch.
Die steuerliche Forschungsförderung auch. Da ist eine Menge gemacht worden. Allein die Kommunikation gelingt noch nicht immer so, wie es sein sollte. Und von daher, die Taten sind da, aber sie müssen auch die Zeit haben zu wirken. Mhm.
Frau Schmidt, die FDP ist in Berlin jetzt nur noch sozusagen außerparlamentarische Opposition. Aber im Land sind Sie natürlich vertreten in Rheinland-Pfalz. Wie blickt man als Landeswirtschaftsministerin auf die Ankündigungen, die jetzt auch beim Koalitionsgipfel getätigt wurden?
Die Lage für die Wirtschaft, sie ist sehr anspruchsvoll. Wir sind im 3. Jahr in einer Rezession. Und die Wirtschaft, die Unternehmen brauchen dringend Planungssicherheit und sie brauchen Zuversicht und sie brauchen jetzt auch endlich Lösungen für die drängendsten Themen dieser Zeit. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt die Dinge auch in die Umsetzung kommen. Und ja, es ist einiges angekündigt worden, aber was die Umsetzung betrifft, da erwarte ich schon noch etwas mehr auch Blick auch für den klassischen Mittelstand, für das Handwerk. Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland, da gibt es viele kleine und mittelständische Betriebe, viel landwirtschaftliche Betriebe. Und da ist wirklich die Sorge groß und da braucht es jetzt dringend die Umsetzung.
Sie sind in der Koalition Rheinland-Pfalz unter anderem auch mit den Sozialdemokraten, mit der SPD. Inwiefern ist das Primat der Wirtschaft denn bei der SPD tatsächlich zu finden oder angekommen?
Naja, eine gute Wirtschaftspolitik ist letztendlich die beste Gesellschafts- und Sozialpolitik. Von daher arbeiten wir da gemeinsam auch dran, die Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort immer wieder auch in den Blick zu nehmen. Aber bei vielen Themen brauchen wir die Unterstützung aus Berlin. Wir brauchen sie auch aus Brüssel. Und deswegen ist es aber wichtig, dass Rheinland-Pfalz die Interessen auch vertritt. Und dass wir uns auch für die bundeslandspezifischen Themen auch immer wieder einsetzen. Ich will die chemische Industrie beispielsweise ansprechen. Das ist einfach eine Besonderheit. Und Rheinland-Pfalz ist ein besonders energieintensiver Standort. Das wollen wir, dass Rheinland-Pfalz das auch bleibt. Aber deswegen brauchen wir die Unterstützung auch aus Berlin und Brüssel.
Frau Kannemann, es scheint ja, wenn man so die Diskussion im Moment sieht bezüglich Wirtschaft, dass man eigentlich fast mehr über den Sozialstaat und den Sozialstandort spricht. Steht der Sozialstaat eigentlich gegen die Wirtschaft?
Sozialstaat und Wirtschaft bedingen sich ja. Also wir leben in einem System der sozialen Marktwirtschaft, weil schon die Väter und Mütter der Bundesrepublik Deutschland erkannt haben, wir brauchen einen Sozialstaat, er ist eine Errungenschaft. Aber wir können nur so sozial sein, wie wir auch Einnahmen generieren. Und das tun wir nicht durch den Sozialstaat, sondern durch die Wirtschaft. Das heißt, das eine hängt zwingend mit dem anderen zusammen. Nur wenn die Wirtschaft floriert, werden Einnahmen generiert, werden am Ende aber auch Abgaben generiert, die wir brauchen für die Sozialversicherungssysteme. Wenn irgendwann der Sozialstaat die Wirtschaft erdrückt, zum Beispiel durch zu hohe Abgaben, eine hohe, zu hohe Sozialstaatsquote, wie wir sie jetzt haben, oder zu hohe Lohnnebenkosten beispielsweise, dann zerstört am Ende auch ein Sozialstaat die wirtschaftliche Grundlage. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch Themen wie Arbeitskosten ins Auge nehmen. Deswegen auch die Diskussion um Reform beim Sozialstaat. Denn wir können nicht so weitermachen. Wir liegen jetzt schon bei über 1,3 Billionen Euro, die in den Sozialstaat fließen, von der Rente bis hin zur Krankenversicherung bis zum Kindergeld. Und das muss erwirtschaftet werden und deswegen Wirtschaft first, auch Mittelstand first. Mhm. Denn 99% der Betriebe in Deutschland sind kleine und mittlere, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in toto. Allerdings, wir brauchen auch die großen. Deutschland lebt an einer Wertschöpfungskette. Das heißt, wir dürfen nicht gegeneinander, sondern können nur miteinander agieren, brauchen aber die richtigen Rahmenbedingungen. Da bin ich bei Ihnen, wobei Sie vielleicht gestatten, auch auf Landesebene. Denn am Ende sind dann Themen wie das Landesklimaschutzgesetz in Rheinland-Pfalz natürlich auch für eine chemische Industrie extrem schwierig.
Mhm. Frau Schmidt, wir haben gerade gehört, Sozialstaat lebt auch von einer florierenden Wirtschaft natürlich. Es hat 2010 eine Agenda gegeben, Agenda 2010, die natürlich nicht 2010 kam, sondern 2004, 2005 war es, als sie erfunden wurde. Aber wir waren da wirtschaftlich in einer schwierigen Situation. Sind wir jetzt wieder in einer Situation, wo es, manche sprechen von einer Agenda 2030, wo es eine neue Agenda eigentlich braucht?
Ich bin der Überzeugung, es braucht eine Agenda. Mhm. Wir haben viel zu lange auch keine aktive Arbeitsmarktpolitik betrieben und wenn, wurden auch zum Teil falsche Signale gesendet. Und wir merken jetzt einerseits, dass die Sozialausgaben immer weiter steigen und andererseits haben wir einen immensen Arbeits- und Fachkräftebedarf in den Unternehmen. Das ist oftmals ein Hemmschuh für die Unternehmen, dass man Aufträge gar nicht mehr annehmen kann, weil das erforderliche Personal fehlt. Und diese Diskrepanz zusammenzubringen, daran muss die Bundesregierung arbeiten, dass man dadurch auch letztendlich die Sozialausgaben runterfährt und sich auch wieder vom Anreiz her fragt, setzen wir den richtigen Anreiz noch? Ich erlebe oft Fachkräfte, die mit 63 auch noch gar nicht in die Rente gehen wollen, aber dann die Flexibilisierung im Renteneintrittsalter so kompliziert gestaltet ist, dass es da einfach Hürden gibt, die es schwierig machen. Gleiches gilt auch für andere Themen, einfache Tätigkeiten, wo ich sage, da müssen wir auch die Hürden wieder etwas runterschrauben, dass auch eher wieder eine Tätigkeit aufgenommen wird und somit eben die Sozialausgaben runtergefahren werden.
Mhm. Ich sagte ja eben schon, Sie regieren zusammen mit den Sozialdemokraten. Wenn man die Sozialdemokraten hört, auch Frau Baas und Herr Klingbeil jetzt vor ihrer Klausur, die ja heute beendet ist, hat man den Eindruck, dass tatsächlich da ein bisschen Bewegung ist, dem Sozialstaat ein wenig anders zu begegnen, als es noch vor ein paar Wochen klang. Wie glaubwürdig ist das?
Ich habe den Eindruck, dass es schon gewisse Teile in der SPD gibt, die das auch so realistisch einschätzen, dass wir da dran müssen. Es ist auch eine Frage des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, dass der, der tagtäglich arbeitet, am Ende auch etwas mehr haben muss als der, der eben nicht arbeitet, wenn er es denn könnte. Ich glaube, da muss man immer unterscheiden. Aber dass es da jetzt auch eine Debatte auch gibt und eine gewisse Bewegung, das ist ein gutes Signal.
Wie groß ist denn die Chance, mit den Sozialdemokraten den Sozialstaat zu reformieren?
Ich glaube, dass sie groß ist, denn am Ende holt uns ja alle die Wirklichkeit ein. Das eine sind die Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben inzwischen fast 47 Milliarden Euro Ausgaben allein für das Bürgergeld. Und davon, und das trifft die Kommunen vor Ort in jedem unserer Länder, sei es die Landkreise, Städte, 1,8 Milliarden Kosten der Unterkunft nur pro Monat. Das ist eine ganz große Summe. Und die erwirtschaftet werden muss von normalen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Betrieben, die Steuern zahlen. Und auf der anderen Seite ist es zunehmend eine Gerechtigkeitsfrage. Ich habe nach dem Abitur eine Lehre als Verkäuferin gemacht. Ich habe immer noch einen sehr innigen Kontakt mit meinen damaligen Kolleginnen. Und das sind Mitarbeiterinnen, die jeden Tag zur Arbeit fahren, auch häufig am Samstag arbeiten, die sich eine Wohnung am freien Wohnungsmarkt suchen müssen, die die Heizung selbst bezahlen müssen und die natürlich sehen, dass auf der einen Seite ihre Stellen oder Stellen bei ihnen nicht besetzt werden können und auf der anderen Seite die Arbeitslosigkeit auch wächst, beziehungsweise wir inzwischen über 5,6 Millionen Bürgergeldempfänger haben, von denen eine Menge auch erwerbsfähig sind. Und da wird dann die Frage gestellt, bin ich eigentlich die Dumme? Und das ist gar nicht unsozial gemeint, sondern unsere Sozialsysteme leben von der Solidarität. Und Solidarität heißt, dass diejenigen, die Hilfe brauchen, immer diese Hilfe auch bekommen müssen. Allerdings diejenigen, die sich selbst helfen können, das heißt auch arbeiten können, sich dem System nicht verweigern dürfen. Und wenn sie es tun, dann natürlich auch Sanktionen folgen müssen, beziehungsweise eine entsprechende Aktivierung auch erfolgen muss. Dann ist es ja wirklich auch dramatisch zu sehen, wie viele auch Langzeitarbeitslose inzwischen über viele, viele Jahre hinweg in der Arbeitslosigkeit sich befinden. Und das ist dann irgendwann auch ein individuelles Problem, übrigens auch für Kinder in diesen Familien. Das heißt, hier etwas zu tun, um Leistungsträgern das Gefühl zu geben, ihr seid solidarisch und auf der anderen Seite aber auch Leistung einzufordern, dem kann sich niemand widersetzen.
Also wenn ich auf das Thema Stimmung zurückkomme, ist Bürgergeld auch ein Thema, ja, was die Stimmung betrifft?
Ich war jetzt 4 Tage in Nordrhein-Westfalen im Kommunalwahlkampf. Davor war ich in Mitteldeutschland und ich denke, in Rheinland-Pfalz ist es nicht anders als auch bei mir im Wahlkreis. Das Thema Bürgergeld ist ein Riesenthema, eben weil es nicht nur um Geld geht. Es geht nicht nur um am Ende Gerechtigkeit, sondern es ist auch ein Symbol für die Handlungsfähigkeit des Staates. Ist also ein Staat, ich sage an dieser Stelle auch eine Arbeitsverwaltung, in der Lage, diejenigen zu adressieren? Holt er sie ab oder sehen wir zu? Es darf nicht der Eindruck sich verfestigen, dass ein Rechtsstaat diejenigen belohnt, die ihn nicht stützen. Dann stellt er sich selbst in Frage, sodass wir das Thema Finanzen, Gerechtigkeit und Handlungsfähigkeit des Staates haben. Und dem kann sich niemand dem Grunde nach auch verschließen.
Mhm. Beim Bürgergeld, Frau Schmidt, ist die Rede davon, dass man vielleicht 5 bis 10 Milliarden einsparen kann. Am Ende ist die Lücke im Haushalt aber bei 30 Milliarden. Ist das Ganze dann doch am Ende eine Scheindebatte? Oder ist sie wichtig?
Sie ist absolut wichtig. Ich kann es an der Stelle nur unterstreichen. Es ist schon auch eine Frage, welchen Wert messen wir Arbeit wieder bei? Mhm. Welchen Wert messen wir aber auch der Leistungsbereitschaft bei? Und damit meine ich nicht nur High Potentials, damit meine ich auch den fleißigen Arbeiter, die fleißige Arbeiterin, die eben tagtäglich auch der Pflicht nachkommt, dem Verantwortungsbewusstsein den Job zu machen. Das, finde ich, braucht wieder viel, viel mehr Anerkennung und Respekt. Und das drückt sich letztendlich auch dann in der Gestaltung auch des Bürgergeldes aus. Was die Summen betrifft, ich glaube, was an der Debatte auch noch mal betrachtet werden sollte, ist, dass vieles mittlerweile auch in die Verwaltungsmechanismen auch fließt. Und ich glaube, es ist auch so ein Sinnbild für moderne Verwaltungsorganisation, dass wir hier auch dringend ran müssen, Stichwort Bürokratie, aber auch Modernität des Staates. Ich glaube auch, dass die Bedürftigen einfach einen Dschungel an Anlaufstellen, an Beantragungsformularen vorfinden, zum Teil vielleicht noch in Papierform, wo ich auch sage, das zu reformieren, ist aus meiner Sicht einerseits der inhaltliche Aspekt, aber andererseits auch der methodische Aspekt, wo dringend drangegangen werden muss.
Beim Stichwort Agenda 2030 habe ich Sie aus dem Augenwinkel nicken sehen. Brauchen wir eine Agenda 2030? Und dann gibt es ja unterschiedliche Vorstellungen, was da eigentlich rein soll oder was notwendig ist. Also Bürgergeld, so habe ich Sie verstanden, ist sicherlich ein Punkt, der da rein sollte. Was fehlt da noch? Was kommt dazu? Was braucht es, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen?
Man sollte auf die Wirtschaft hören, insbesondere den Mittelstand. Denn der sagt uns ja genau, was er braucht. Entlastung, Entlastung, Entlastung. Und damit eine Stärkung des Standorts Deutschland in toto. Wenn man vor Ort ist, dann sind die Hinweise immer dieselben. Die Energiepreise sind zu hoch, die Arbeitskosten sind sehr hoch. Wir haben viel zu viel an erstickender Bürokratie. Wir haben zu hohe Steuern. Und deswegen sind zum Beispiel Diskussionen um Steuererhöhungen auch Gift. Denn schon heute ist es so, dass das Gros des Mittelstandes zahlt ja keine Körperschaftssteuer wie ein DAX-Konzern, sondern das sind die Menschen, die Einkommensteuer zahlen. Und Deutschland ist in der Einkommensbesteuerung weit, weit vorne im Vergleich zum Durchschnitt auch in Europa. Und wenn der Mittelstand jetzt das Signal hört, eigentlich hat der Staat eine Menge Geld, jetzt wollen wir aber erneut an weitere Besteuerungen ran, ist das leistungstatsächlich tötend, frustrierend, enervierend. Und von daher wirklich zuhören, was Wirtschaft und Mittelstand brauchen und das dann auf die Agenda zu setzen. Das wäre meine Agenda, eben auch die Agenda der Leistung, die Agenda auch wieder Aufstiege möglich zu machen. Das eine bedingt das andere. Und deswegen bin ich dankbar, dass unser Kanzler dieses Thema der Wirtschaft, aber auch der Sozialreform sehr deutlich nach vorne stellt, weil er genau weiß, dass sonst der Standort massivste weitere Probleme bekommt, die er heute schon hat.
Sie haben natürlich auch einen Koalitionspartner. Ich nehme das Stichwort Steuern gerne mal auf. Wenn man der SPD zuhört, hat man den Eindruck, da geht es vor allen Dingen um Steuererhöhung, Reichensteuer, Erbschaftssteuer, Spitzensteuersatz. Gerade bei dem Thema wird es wahrscheinlich schwer, sich mit der SPD zu einigen. Oder dass man die Versprechen, die es ursprünglich mal gab, keine Steuererhöhung, spricht.
Naja, wir haben einen Koalitionsvertrag, der sehr eindeutig ist. Da werden Sie das Wort Steuererhöhung nicht finden, sondern im Gegenteil steuerliche Entlastungen, die wir ja jetzt beispielsweise, ich nenne nur die Gastronomie, ab dem 1.1. nächsten Jahres auf den Weg bringen wollen, aber auch schon die steuerlichen Entlastungen, die wir beschlossen haben. Also das Thema Abschreibungsturbo 3x30%, degressiv, das Thema auch Rückbau der Körperschaftssteuer von 15% auf 10%, um am Ende auch den Größeren gerecht zu werden, also alles gemeinsam zu tun. Das heißt, Steuererhöhungen sind explizit nicht im Koalitionsvertrag und wären Gift für den Mittelstand. Das Einzige, was wir nie in der Hand haben, sind am Ende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Dort ist ja noch eine Fragestellung anhängig in Sachen Erbschaftssteuer. Da geht es um die Frage, wie stellt sich ein Betriebsvermögen dar. Das haben wir nicht in der Hand. Aber bei allem anderen ein klares Nein. Und ich bin Friedrich Merz dankbar, dass er gesagt hat, es wird keine Steuererhöhung geben. Denn am Ende haben wir ja Geld im System. Es geht darum, zu priorisieren, auch an der einen oder anderen Stelle einzusparen, auch beim Staat einzusparen. Deswegen ist es so, dass beispielsweise jetzt auch in der Kabinettsklausur Ende des Monats das Thema Staatsmodernisierung im Mittelpunkt stehen wird. Wo können wir auch selbst vorangehen? Und wir haben als Bundesregierung insoweit ja auch vorgelegt, Abbau von auch Leitungsfunktionen im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gab es unter Robert Habeck 7 Staatssekretäre. Wir sind jetzt noch 4. Wir haben die Zahl der Beauftragten von 39 auf 14 reduziert. Wir machen wirklich ernst, denn wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Und das heißt, an sich selbst auch tatsächlich einen effizienteren Ansatz ranlegen, aber auch zu sehen, in Gänze zu beschleunigen. Und dazu gehört unmittelbar auch das Thema Rückbau von Bürokratie. Nicht nur Abbau, das bringt nichts, sondern Rückbau. Wir müssen massiv zurückbauen. Wir müssen Regulierung entschlacken. Denn das ist das beste Konjunkturprogramm. Die Betriebe, mit denen ich spreche, die wollen keine Subventionen, keine Förderung, sondern die sagen, lasst uns doch einfach machen und am besten lasst ihr uns machen, indem ihr aufhört, uns Regeln vorzugeben, die Zeit kosten, Kraft kosten, Mut kosten. Und was wir uns wünschen, das ist Vertrauen. Das ist, wir brauchen eine neue Kultur des Vertrauens, weg mit dem Misstrauen. Und ich finde, dass die Betriebe in Deutschland am Ende jeden Tag unter Beweis stellen, dass sie dieses Vertrauen verdienen.
Wirtschaft braucht Vertrauen, auch langfristige Planungsmöglichkeiten. Wir haben gerade gehört, Steuern sollen nicht erhöht werden, zumindest wenn es nach der CDU geht in der Koalition in Berlin. Wenn wir aber auf den Sozialstaat gucken, auch wenn im Bürgergeld vielleicht auf der einen Seite gespart werden soll, so ist doch die Rede davon, dass gegebenenfalls höhere Belastungen auf die Einzelnen zukommen, auch auf die Betriebe. Wie wird das da wahrgenommen?
Also ich will ganz deutlich sagen, jede Steuererhöhungsdebatte ist im Moment absolut tödlich und erstickt wirklich auch die Investitionsbereitschaft in den Unternehmen, die wir so dringend bräuchten. Von daher müssen wir das absolut unterlassen und auch schauen, dass wir auch lernen, mit dem Vermögen, mit den Einnahmen auch auszukommen, die da sind. Und ich will mal sagen, mit Blick auch auf das Sondervermögen, am Geld scheitert eigentlich gar kein Projekt mehr. Das muss man an der Stelle auch mal klar machen. Ganz, ganz wichtig. Und deswegen glaube ich, Frau Könnemann, Sie haben 2 Stichworte genannt. Einerseits Mittelstand, andererseits Bürokratieentlastung. Ich würde mir aus Länderperspektive stärker wünschen, dass Mittelstand, kleine Unternehmen auch deutlicher in den Blick genommen werden. Es ist gut, dass der Bundeskanzler zum Wirtschaftsgipfel, zum Industriegipfel einlädt. Aber gerade auch die Sorgen und Nöte der kleineren Betriebe, die sind ja auch noch mal ganz wichtig. Und ich glaube, da ist auch eine Sehnsucht, auch aus der Wirtschaft im ländlichen Raum. Sie haben es angesprochen, wo man wirklich sagt, bei uns ist es noch mal wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung. Da braucht es Antworten. Und wenn wir über Entlastungen sprechen, ich will das Thema Entlastungen durch Bürokratieabbau noch mal nennen. Es ist, man hat sich vieles vorgenommen, aber ich glaube, in der Umsetzung muss man deutlich mittelstandsfreundlicher werden. Ich will das Bundestariftreuegesetz nennen. Es ist was, was auch wieder mit enormen bürokratischen Auflagen auch einhergeht. Ich will das Vergabebeschleunigungsgesetz nennen, wo wir auch noch mal gerade auch für die mittelständische Bauwirtschaft wieder Hürden drin haben, wo die Unternehmen sagen, da ist es auch schwierig, wenn es um die Losvergabe geht. Da sind ja bestimmte Dinge drin vorgesehen, die dann auch den mittelständischen Generalunternehmern das auch schwierig machen. Ja, aber also von daher sage ich nur, es muss schon auch die Belange auch und die Praxis auch des Mittelstandes berücksichtigen, weil auf der einen Seite diese Gesetzesvorhaben, die haben im Wort, in der Bezeichnung immer so eine gute Absicht, aber wenn es dann an das Doing, an die Umsetzung geht, da müssen wir auch schauen, dass es nicht wieder zusätzliche Dokumentationspflichten, Berichtspflichten, gerade auch für einzelne Teilbereiche gibt. Und deswegen sage ich, Entlastung, es ist einerseits das Monetäre, es ist aber auch dann die Praxis in den Unternehmen, die durch wirklich so hohe Bürokratieauflagen ein Grad erreicht hat, wo eben der kleine Unternehmer oftmals abends oder am Wochenende da sitzt und diese zahlreichen Berichts- und Dokumentationspflichten abliefert. In den größeren Unternehmen gibt es dann Fachexperten, aber auch die wollen letztendlich auch vergütet werden. Also auch das ist Zeit und Geld, was man berücksichtigen muss. Also von daher glaube ich, sind gute Ansätze, aber jetzt in der Umsetzung ist es wichtig und Gleiches gilt ja auch nochmal für europäisches Recht, dass wir auch dazu kommen, dass durch dieses sogenannte Goldplating die Dinge auch in Deutschland da nicht noch mit einem drauf nochmal besonders streng umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
Kommt das, was Sie für den Mittelstand tun, nicht an?
Doch, absolut. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil Sie das Thema Vergabebeschleunigungsgesetz gesagt haben, wo wir explizit eine Mittelstandsklausel verankert haben. Übrigens auf Wunsch des Zentralverbands des Handwerks und des Zentralverbands des Baugewerbes. Ja, ist mit denen verhandelt. Ich habe es jetzt selbst verhandelt, deswegen weiß ich relativ gut, was auch darin steht. Denn die Wünsche der Bauindustrie, die Sie angesprochen haben, waren ganz andere. Die wollten große Vergaben, die am Ende nicht an den Mittelstand vor Ort gegangen wäre. Deswegen haben wir sozusagen Ihren Wunsch erfüllt. Und es wäre wunderbar, wenn Sie das dann im Bundesrat auch unterstützen würden. Übrigens auch, was das Thema 1:1 umgeht. Wir haben durchaus an der einen oder anderen Stelle immer wieder ja auch Doppelungen, wo wir jetzt als Bundesregierung auch tatsächlich versuchen, 1:1 zurückzuführen. Auch die Themen, die in der Ampel über europäischen Standard hinaus oder festgeschrieben worden ist. Und da müssen wir uns tatsächlich alle auch an die Nase fassen. Und deswegen wäre mir auch wichtig, dass zum Beispiel Länder, wir haben als Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen sogenannten Praxischeck für das Gaststättenrecht durchgeführt.
Ist Rheinland-Pfalz ganz aktiv dabei.
Ja, aber sie haben noch nicht alle Möglichkeiten genutzt. Ich habe es mir nämlich angeschaut. Das haben wir mit den Bayern zusammen gemacht. Und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, statt gezielter Kontrollen durchzuführen, statt Dokumentationspflichten für alle. Das machen Sie noch nicht, kann ich nur empfehlen.
Das ist dann
wie auch das
Thema Information, da haben wir eine ganze
wie auch das
Menge
Thema,
beschleunigt.
Ja, ich habe es mir angeguckt.
Ja,
wie auch
ich
das
auch.
Thema,
ich mach's, ja.
Wie auch das Thema, dass man zum Beispiel Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln auch mit Handyfotos machen darf und nicht immer schreiben muss. Also es gibt viele Möglichkeiten.
Aber wenn wir die Gastro ansprechen, dann kann man feststellen,
dass es ja auch zu Ende
gerne.
Aber entscheidend ist, dass wir uns alle am Riemen reißen. Und das ist bei uns auf Bundesebene. Wir können natürlich immer auch den Blick jetzt auf die Europäische Union, auf die Länder. Ich sage nochmal, Landesklimaschutzgesetz, mit dem Sie ja die Klimaziele auch nochmal nach vorne ziehen. Aber entscheidend ist zu sagen, unser Bürokratieansatz ist ein struktureller. Also das heißt, wir reden auch über einzelne Gesetze. Absolut wichtig, aber wir müssen an den Kern ran. Das heißt zum Beispiel ein Standardkostenmodell, dass wir sagen, wir gucken jetzt genau, welchen Erfüllungs- und bürokratischen Aufwand haben wir. Und die Maßgabe ist, wir haben zurzeit einen Bürokratieaufwand von 64 Milliarden Euro für die Wirtschaft. Unser Ziel und die Vorgabe an die Ressorts minus 16 Milliarden. Und zwar nicht wie mit dem Klingelbeutel durch die Gegend zu gehen und es dem Zufall zu überlassen, sondern jedes Ressort muss zielscharf jetzt liefern, wo welches abgebaut wird. Und das wird bis Ende des Monats entsprechend erhoben werden, was ich hervorragend finde. Und ein struktureller Ansatz, dann auch Dinge wie das Once-Only-Prinzip, das heißt, das Verbot der Doppelerhebung von Daten. Wir haben zurzeit das Problem, dass der Bund Daten erhebt, die Länder erheben Daten. Und am Ende hast du genervte Bürger und Betriebe, die sich wie der Datenlakai des Staates vorkommen. Und dann geben sie da nochmal und immer wieder dasselbe. Und hier an dieser Stelle zu sagen, wir ziehen es jetzt konsequent durch Selbstbeschränkung des Staates, würde am Ende dazu führen, dass wir Berichtspflichten sofort reduzieren würden. Und dann das Thema Statistik. Wir haben zum Teil Daten, die die Länder erheben, zum Teil Daten, die der Bund erhebt. Das sind auch Doppeldatenerhebungen. wo es des guten Willens aller bedarf, am Ende zu sagen, wir machen jetzt ernst, damit wir noch glaubwürdig bleiben. Denn egal in welcher Partei wir sind, egal ob Land oder Bund, wenn ich heute Bürokratieabbau sage, dann rollen die Menschen mit den Augen und sagen, das hören wir doch schon seit 20 Jahren. Deswegen sagen wir auch
immer hinkommen.
Oder 30 oder 50. Deswegen Bürokratie-Rückbau und zwar messbar. Mhm. Immer systematisch, immer strukturell und nicht nur am modifizierten Einzelfall. Und daran werden wir gemessen werden. Und ich kann es uns nur empfehlen. Ich finde, es gibt eine sehr spannende Umfrage des Instituts für Mittelstandsforschung, die Betriebe gefragt haben, was löst Bürokratie in dir aus? Und die Antwort war nicht nur, das kostet Zeit, das kostet Geld, sondern es löst bei mir Frustration, Wut und Erschöpfung aus. Das ist die Folge von Bürokratie und das werden wir
dann,
alle kennen.
Dann sind wir wieder beim Stichwort Stimmung. Struktureller Ansatz klingt gut. Ist es das, was es braucht, den strukturellen Ansatz an der Stelle?
Es braucht mehr. Es braucht eben die Umsetzung, die spürbare Umsetzung. Ich bin der Meinung, es ist auch ein Zeichen einer funktionierenden Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wenn sich einerseits die Bürger und auch die Unternehmen ernst genommen fühlen und wenn sie auch noch die Dinge auch so gestalten können, dass sie es auch verstehen. Wie oft haben mittelständische Unternehmer auch das Gefühl, bin ich da überhaupt noch im richtigen Bereich unterwegs? Habe ich was versäumt? Habe ich eine Frist verpasst? Ja, ja. Das macht ja was mit den Menschen. Und das macht mir manchmal Sorge, wenn man sieht, wie komplex in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Dinge geworden sind. Das betrifft den Unternehmer übrigens genauso wie den Bürger. Antragstellung, alles sehr, sehr kompliziert geworden. Und wenn dann Teile der Gesellschaft da sagen, das ist mir einfach zu schwierig, oder manche Unternehmer auch sagen, das Förderprogramm beantrage ich gar nicht mehr, weil es mir zu komplex ist, das beobachten wir übrigens in der Landwirtschaft sehr stark, dann läuft was schief. Und das ist für mich so eine Frage auch der Demokratiestabilität und des Zusammenhaltes. Wenn wir in der öffentlichen Verwaltung, in der Politik solche aufgeblähten, komplexen Prozesse haben, die auch sehr träge sind, und andererseits Situationen in den Unternehmen, die eine viel dynamischere, agilere Herangehensweise erfordern, weil einfach der Markt das auch erfordert, die Kunden das auch erwarten. Und das ist für mich ein gefährliches Signal, wenn sich das auseinanderentwickelt, dass es in der öffentlichen Verwaltung eher langwieriger wird, komplexer und andererseits der Bedarf in den Unternehmen eher schneller zu reagieren auch erfordert. Das ist für mich eine Gefahr auch für unsere Demokratie, weil die Menschen sich abwenden, den Glauben auch an die Funktionalität des Staates auch verlieren und somit auch sagen, naja, die kriegen das nicht hin, egal auf welcher Ebene. Das muss einfach ein Stück weit besser funktionieren und auch aus der Perspektive, sage ich als Wirtschaftsministerin, auch als Standortfaktor. Wir haben einen großartigen Erfolg in Rheinland-Pfalz mit der Ansiedlung von Lilly, ein amerikanisches Pharmaunternehmen. Es ist deswegen gelungen, weil wir auch dem Unternehmen klar auch signalisiert haben, wir diskutieren nicht ständig über die Herausforderungen mit einer so gigantischen Ansiedlung, sondern wir räumen die Themen auch eben weg, ob das mit der kommunalen Genehmigungsbehörde, ob das Situationen sind, wo wir die Bundesregierung brauchen. Das erwarten Unternehmen, damit sie auch wieder Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Deutschland bekommen, egal welches Bundesland.
Wir haben über Vertrauen und Erwartungen der Wirtschaft, auch des Mittelstands, gesprochen, Frau Konnemann. Die SPD hat jetzt noch mal eingebracht eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze bei den Sozialabgaben. Stichwort Rente, Krankenkasse. Ist das nicht noch mal Gift für die Wirtschaft? Ist das nicht etwas, was den Faktor Arbeit noch mal verteuert und damit dem Wirtschaftsstandort schadet?
Ja, es verteuert den Faktor Arbeit. Ohne Frage, es gibt einen Automatismus, der auch im Sozialgesetzbuch festgeschrieben ist, dass Beitragsbemessungsgrenzen sich entwickeln müssen, analog auch der Lohnentwicklung. Ja. Allerdings ist immer auch die Frage, welche Zahlen zugrunde gelegt werden. Jetzt haben wir bei der Rentenversicherung sehr nachvollziehbar, wie hat diese sich entwickelt. Wir haben insoweit auch Ansprüche, die dem gegenüberstehen. Aber jetzt der Vorschlag in Sachen Krankenversicherung, da frage ich mich tatsächlich erstens, auf welcher Zahlengrundlage ist agiert worden. Ich habe den Eindruck, dass da das Bundesministerium für Arbeit und Soziales die höchste Range zugrunde gelegt hat, die überhaupt geht. Und das ist dann das falsche Signal auch zur falschen Zeit. Das heißt, eigentlich müsste der niedrigste Ansatz genommen werden, damit am Ende diejenigen, und wir reden ja hier nicht über Millionäre, sondern wir reden über Facharbeiter, wir reden über Selbstständige, die über der Beitragsbemessungsgrenze sind, also Leistungsträger, die nicht den Eindruck haben sollen, der jetzt ein bisschen entsteht, dass Einkommensdefizite durch Abgabenerhöhungen ausgelöst werden. Und von daher bitte die Zahlen darstellen. Darauf bin ich sehr gespannt. Aber ich habe, wie gesagt, den Eindruck, es ist doch sehr großzügig nach oben gegriffen worden. Und das Zweite ist, es ist das falsche Signal in dieser Zeit. Wir sind in einer Krise, in der wir Leistungsträger, egal von dem Mitarbeiter im Handel bis hin zum Handwerker. Wir brauchen absolut alle, die heute noch zur Arbeit gehen, die sagen, ich bin bereit, mich hinzugeben, auch für dieses Land, für meinen Betrieb, für diesen Standort. Und da kann nicht die Antwort sein, wieder Abgaben zu erhöhen, wieder Steuern zu erhöhen, sondern tatsächlich sagen, wie und an welcher Stelle muss ich reformieren. Übrigens auch Transparenz herstellen. Natürlich kostet der Sozialstaat erhebliches Geld. Wir haben aber verdeckte Leistungen in diesem Sozialstaat. Ich nenne nur das Stichwort versicherungsfremde Leistungen. Die sind da irgendwann mal versteckt worden. Und das heißt, die Gemeinschaft der Beitragszahlerinnen und Zahler finanziert etwas, was eigentlich nicht ihre Aufgabe ist und was auch nicht Ausdruck ist eines Solidarsystems. Beispielsweise jetzt die Beiträge für Bürgergeldempfänger. Das ist natürlich absolut zwingend erforderlich, eine soziale Absicherung natürlich für Menschen zu bekommen, die hilfsbedürftig sind. Aber das kann nicht aus dem Solidarsystem erfolgen, auf Kosten des Faktor Arbeits. Denn am Ende ist und bleibt es so, Arbeitgeber und ihre Mitarbeiter zahlen diese Systeme. Und sie können nicht zwei- oder dreimal dem Grunde nach zur Kasse gebeten werden. Das erste Mal, indem sie höhere Beiträge zahlen. Und das zweite Mal, indem ihre Produkte dadurch teurer werden und sie damit an Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. Das heißt, was wir brauchen, ist Transparenz, Ehrlichkeit. Und wir müssen dann die Diskussion führen, welches System will sich der Steuerstaat Deutschland leisten, aber nicht die Sozialversicherungssysteme.
Ist es nicht so, dass wir am Ende dann mit der Wirtschaftspolitik auch sofort den Sozialstaat finanzieren, fördern?
Ja, absolut. Und deswegen müssen wir schon auch gerade im internationalen Vergleich, in dem wir ja auch sind, nochmal schauen, wie ordnen wir die Arbeitskosten ein. Und wir merken schon, dass wir hier auch sehr, sehr weit oben sind. Und wir werben nicht nur um jede Investition in Deutschland, wir werben auch um Fachkräfte. Und auch das ist eine Frage, wollen internationale Fachkräfte dann noch nach Deutschland kommen? Sind wir noch ein attraktives Land, um eben auch hier das Know-how auch einzubringen? Deswegen sage ich noch mal, wir müssen wirklich an dem Thema internationale Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Da sind die Arbeitskosten ein wichtiger Faktor, aber auch die Themen, die wir eben hatten, Bürokratieabbau, Energiekosten, all das sind Standortfaktoren, wo Unternehmen schon überlegen, tätige ich die nächste Investition noch in Deutschland? Oder gehe ich eben ins Ausland? Und das treibt mich schon auch mit Sorge um.
Dabei sind unsere, wenn ich das, weil Sie natürlich recht haben, wie können wir auch nicht nur das Potenzial im Inland aktivieren, also im Bereich, ich sage jetzt nochmal, auch erwerbsfähige Bürgergeldempfänger, sondern wie können wir attraktiv bleiben für Mitarbeiter und also normale Arbeitskräfte, Fachkräfte aus dem Ausland? Tatsächlich ist das Thema der Krankenversicherung für viele im Ausland immer noch ein Prä, weil das, was wir in Deutschland bieten, extrem gut ist im internationalen Vergleich. Und das dürfen wir uns auch nie kaputt sprechen lassen. Das hat schon einen herausragenden Standard. Bei allem anderen ist es so, die Steuern sind tatsächlich hoch, viel höher als woanders. Und es sind natürlich auch die Verfahren, die lange dauern. Und deswegen wollen wir etablieren eine Work-and-Stay-Agentur. Das heißt, einen zentralen digitalen Ansprechpartner, nicht mehr über kommunale Ausländerbehörden, über Länder verteilt, sondern wenn jemand bereit ist, in dieses Land zu kommen, um hier zu arbeiten, einen Ansprechpartner ihm zu bieten auf Bundesebene, wo er sich melden kann, wo dann alle Prozesse auch abgewickelt werden, bis hin auch zur Anerkennung der Abschlüsse. Alles ist im Grunde nach möglich, wenn wir manche Dinge über Bord werfen, uns auf den Weg begeben.
Ich würde zum Schluss der Sendung gerne noch ein bisschen übergeordnet diskutieren, Frau Konnemann. Wenn wir diese ganze aktuelle Situation, die Sie ja beschrieben haben, die Sie auch beschrieben haben, das sind riesige Herausforderungen, braucht es eigentlich eine richtige Transformation der Gesellschaft? Braucht es radikale Veränderungen, wo man auch jeden Einzelnen mitnehmen muss? Und wie schwierig ist das?
Transformation ist ein Begriff, den ich zunehmend nicht mehr gerne verwende. Denn Transformation wird als Bedrohung empfunden, insbesondere wenn man es im Bereich Klima so macht wie in den letzten 3 Jahren. Transformation gegen Industrie, nicht mit Industrie. Transformation gegen, also wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen die Betriebe mitnehmen. Und dafür ist erforderlich, tatsächlich erstens besser zu erklären. Das geht an uns alle, auch an uns auf Bundesebene. Und dann sich gemeinsam zu verständigen, wohin wollen wir. Ist für uns Deutschland noch ein Land, wo das Gemeinwohl an erster Stelle steht? Oder das Individualinteresse? Da sind Dinge ja auch durchaus verschoben. Man sieht es im Bereich der Energiepolitik. Alle sagen, wunderbar, wir wollen den Ausbau von Netzen, von Trassen, von wem auch immer. Aber bitte nicht vor meiner Haustür. Wir wollen eine Reduzierung der Energiekosten, aber bitte nicht auf Kosten meines eigenen Projekts. Das wird dauerhaft nicht funktionieren. Allerdings glaube ich, dass die Substanz in diesem Land extrem gut ist. Denn was mich immer wieder beeindruckt, sind ja die Leistungsträger. Und das sind nicht nur die Betriebe, von denen wir immer noch über 3 Millionen haben. Es sind nicht nur die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Es ist am Ende insbesondere auch der ehrenamtlich Tätige, die Engagierte, die sich vor Ort einbringt, auch in der Kommunalpolitik. Deswegen sind Kommunalwahlen auch so wichtig. Oder aber im sozialen Bereich, im sportlichen Bereich, im kulturellen Bereich, die jeden Tag sagen, am Ende warte ich nicht darauf, dass der Staat etwas für mich tut, sondern ich bin bereit, mich für den Staat zu engagieren. Und das unter Beweis stellen mit ihrer Zeit und ihrer Kraft. Und das ist unendliches Potenzial, das wir in Deutschland haben, das ich so in dieser Form auch in keinem anderen Land der Welt finde. Und das ist die gute Seite Deutschlands. Und ich glaube deshalb, dass wenn wir ins Gespräch gehen, wenn wir nicht von vornherein sagen, mit dem rede ich nicht, mit dem will ich nicht, mit dem, den finde ich doof, das meine Antwort ist richtig.
Nur zusammen geht's.
Nur zusammen geht's und gemeinsam können wir Deutschland nach vorne bringen.
Frau Schmidt, es gab mal den Begriff der Deutschland-AG. Hm. Wenn wir darauf noch mal schauen, braucht es ein neues Geschäftsmodell dieser Deutschland-AG?
Ich würde sagen, ja. Wir haben es in Deutschland verpasst, nach den wirklich starken Jahren, den 80er, 90er, 2000er Jahren, eine proaktive Industriepolitik zu gestalten. Man glaubt, es ist so ein Automatismus, dass es immer läuft, dass es sich auch immer positiv weiterentwickelt. Und die Krisen der letzten Jahre sind uns natürlich dann auch wirklich schwer auf die Füße gefallen. Deswegen stehen wir jetzt vor einer Situation, wo auch verschiedene Dinge zusammenkommen und besonders schwierig zu gestalten sind. Aber ich glaube, wir müssen mal wieder die Kraft des Individuums wecken und nutzen. Also ich wünsche mir auch so einen Ruck. Wir haben wahnsinnig tolle Mittelständler, wir haben Fachkräfte, wir haben Ehrenamtler. Rheinland-Pfalz ist das Land der Ehrenamtler. Junge Menschen, die die beste Bildung auch genießen können. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben verloren in Deutschland über das Gute, über das Gelingende, über unsere Erfolge auch zu sprechen. Und das wünsche ich mir, dass wir das gemeinsam wieder mal wachrütteln und auch die Kraft des Einzelnen auch nutzen und dann aber auch klar machen, wir haben Themen, auf die wir stolz sein können, wenn ich an die Wissenschaft denke, wenn ich an die Leistungen in den Unternehmen denke, das dann auch zu mobilisieren, aber bitte auch mit etwas mehr positivem Spirit, dann glaube ich, schaffen wir es auch, die Aufgaben auch zu bewältigen.
Bitte, bitte um eine ganz kurze Antwort. Wenn wir nach Frankreich blicken, können wir doch eigentlich nur froh sein, dass es uns gut geht, oder?
Ja.
Das war eine sehr kurze Antwort. Nein, die Zuversicht ist ein wichtiges Zeichen. Das ist was
Frau Schmidt auch gerade noch. Also, wir brauchen den zuversichtlichen Blick nach vorne. Wir haben Riesenherausforderungen, aber am Ende haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Und wenn dann tatsächlich alle bereit sind, an einem Strang zu ziehen, wird es auch gelingen. Davon bin ich fest überzeugt. Sonst wäre mir um den Standort Angst und Bange. Jetzt sage ich aber, wir haben noch eine Chance. Die müssen wir allerdings nutzen.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die engagierte Diskussion. In ein, zwei Jahren schauen wir mal weiter, wo wir stehen. Dann wirken die angekündigten Reformen vielleicht schon ganz anders in Land und Bund. Vielen Dank für Ihr Kommen und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Ich empfehle noch weiter Informationen am Abend bei Phoenix und das ganze Phoenix-Team bedankt sich bei Ihnen fürs Zuschauen. Vielen Dank.